weil Mobbing viel, viel komplexer ist, weder dass man das annimmt. Also ich kann das nicht irgendwie einfach die 3, 4, 5 Kriterien zurechtstutzen und sagen, haben wir die Kriterien erfüllt? Ja, nein, Mobbing. Dann kann ich irgendwie das Rezept 0815 oder nach Schema F das lösen, weil jeder Mobbingfall ist anders.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich den Fragen an, was Mobbing ist und was nicht, wie Erwachsene Mobbing können erkennen und wieso betroffene Kinder und Jugendliche oft keine Hilfe holen. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. In der Schweiz ist ca. jedes 5. Kind von Mobbing betroffen. Das Gleiche gilt auch für Cybermobbing, vor allem unter Jugendlichen. Von den Betroffenen hat fast ein Viertel Suizidgedanken. Und auch die Langzeitfolgen sind prekär. Ein Drittel von depressiven Erkrankungen im Erwachsenenalter können auf Mobbing-Erfahrungen zurückführen. Fazit: Mobbing ist Gewalt und ein Kinderschutzthema. Mobbing zu erkennen ist aber gar nicht so einfach, weil es oft subtil, systematisch und wiederholt passiert, nicht nur als einmaliger Streit. Ab wann reden wir von Mobbing? Welche Rollen sind entscheidend? Und wie können wir als Lehrpersonen und erziehungsberechtigte Kinder und Jugendliche davor schützen? Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge in Zürich geblieben und sitze heute gegenüber von der Christel Schläpfer. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, danke vielmals für die Einladung.
Du hast ursprünglich an der Universität Zürich französische und spanische Literatur und Sprachwissenschaften studiert und dann knapp 15 Jahre als Gymnasiallehrerin gearbeitet. Du hast dich 2011 mit EduFamily selbstständig gemacht und bist Geschäftsführerin von Elternbildung Schweiz gewesen. Du hast dich immer weitergebildet, zum Beispiel hast du die Ausbildung gemacht in gewaltfreier Kommunikation, Gewaltprävention und als psychosoziale Beraterin. Du bist Dozentin an verschiedenen Instituten, unter anderem in Paris und an der Universität von Barcelona. Zudem gibst du Keynotes und Workshops und du giltst in der Schweiz als führende Expertin im Bereich Mobbing und Cybermobbing. Was hat dich dazu bewegt, dich genau mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen?
Das hat bei mir in meinen eigenen Klassen angefangen. Für mich ist einfach immer die Klassenatmosphäre das höchste Gut gewesen. Und mir ist wichtig, dass eine gute Gemeinschaft ist. Das ist die Basis, damit überhaupt das Lernen funktioniert. Und natürlich gibt es immer wieder Konflikte und manchmal eben auch Mobbing-Situationen. Das habe ich in meinen eigenen Klassen auch erlebt. Mhm. Und habe dann können dort auf eine sehr, wie soll ich sagen, alternative Art und Weise intervenieren, weil es dort mal nicht die richtige Hilfe gegeben hat. Und es hat mich fasziniert, wie das gut funktioniert, wie man das lösen kann. Und ja, so ist das zu einem Spezialthema geworden.
Ja, und auf das schauen wir ja heute oder gehen wir genau ein. Und wir glauben ja oft zu wissen, was Mobbing ist. Zum Beispiel, dass nicht jede Gemeinheit gerade Mobbing ist, dass es verschiedene Rollen gibt und dass es über eine längere Zeit dauert. Im Vorgespräch hast du mir aber gesagt, dass genau dort ganz viele Fehler passieren. Deshalb ist es eine wichtige Voraussetzung, dass wir eine Begriffsklärung machen und zusammen den Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing genau anschauen. Kannst du zuerst erklären, was aus deiner Sicht ein Konflikt ausmacht?
Ein Konflikt ist meist sachorientiert, also geht es um eine unterschiedliche Meinung. Wer hat Recht, wer hat zuerst, wer hat mehr. Es ist von den Kräften etwas ausgleichen. Es ist meistens recht laut, also die Kinder müssen sich absolut nicht verstecken, um irgendwie streiten. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Kinder befähigen, ihre Konflikte selber zu lösen. Das ist eine ganz wichtige Lebenskompetenz, Konfliktlösekompetenz. Und das unterschätzt man sehr häufig, dass das muss trainiert werden. Also wir müssen das Kind wirklich, ich sage jetzt auch mit Wochenübungen, das können trainieren, damit sie konstruktiv Konflikt lösen können. Und das ist definitiv etwas von der Dyamik her, also eine dyadische Dynamik, ganz, ganz anders als Mobbing.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass eben Streit haben oder einen Konflikt ausleben natürlich unangenehm sind, aber eben auch wichtig. Gibt es noch weitere wichtige Punkte?
Also es gehört dazu. Streit haben ist halt etwas Normales, dass man nicht irgendwie gleicher Meinung ist und so weiter, oder? Und ich denke, das ist Kind lernen, sich durchsetzen, Nein zu sagen, Kompromiss schliessen, Lösungen zu finden und so weiter. Also sie lernen sehr viel, also sie trainieren eigentlich sogar exekutive Funktionen, indem sie Konflikt lösen lernen. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man auch konkret unterscheiden kann zwischen Konflikt und Mobbing, dass man Kind, wenn es so Situationen gibt, wo eben zu Mobbing führen können, nicht in dieser Situation alleine lässt und denkt, ja, die lösen das schon, oder das ist Kinderkram.
Und wann reden wir denn jetzt von Mobbing?
Mobbing, das sind so die Kriterien, die ich immer wieder höre. Es macht Ungleichgewicht und es ist systematisch und es ist wiederholt und es ist ein Prozess. Und das höre ich immer wieder. Das ist nicht das, was man so offen sieht. Was man sieht, sind so kleine Sequenzen, Fragmente. Mhm. Und da sieht man das Systematische häufig nicht. Oder das macht Ungleichgewicht. Man sieht selten irgendwie eine Gruppe gegen jemanden vorgehen. Und das ist ganz wichtig, dass man dann das in der Analyse berücksichtigt und vom betroffenen Kind her schaut, ist es immer wieder das gleiche Kind, das betroffen ist und nicht kommt jetzt irgendwie eine Gruppe oder nicht. Und macht Ungleichgewicht. Man denkt immer von der Gruppe her, es ist eine Gruppe Aggressoren. Mhm. Vom Gruppenphänomen her müssen wir viel grösser denken. Es sind auch all die Bystander, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Kinder, die wegschauen oder mitlachen, die ermöglichen die ganze Situation auch. Und das gibt genauso so ein Machtungleichgewicht, wo selbst die Person kann eine mögliche Person sein oder die Eltern können verstärkend wirken.
Hast du das Gefühl, dass man dort auch mit einem Ziel vorgeht? Also wenn Mobbing entsteht oder Mobbingfälle sind, ist das mit einem Ziel verbunden?
Es ist personenzentriert. Also es geht darum, dass man die Person fertig machen will, bloßstellen und so weiter. Also das Personenzentrierte heisst, es ist wirklich personenzerstörend. Und es ist nicht sachorientiert. Und was ganz ein wichtiger Faktor ist, in den seltensten Fällen passiert das irgendwie offen vor unseren Augen. Und wenn die Schulen mir irgendwie sagen, ja, sie hätten kein Mobbing, dann werde ich sehr, sehr hellhörig, weil das passiert meistens in der Garderobe, im WC, im Korridor, auf dem Pausenplatz, auf dem Heimweg und so weiter, oder? Also an Orten, wo man es nicht sieht. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium von Mobbing, dass es nicht sichtbar ist. Ob das jetzt digital ist oder auf dem Heimweg und so weiter.
Ich würde sagen, dass der Begriff Mobbing heute ja relativ schnell fällt. Ich höre auch immer wieder Kinder, die sagen, ich bin gemobbt worden. Ist das, weil wir jetzt sensibilisierter sind oder weil wir eben nicht genau unterscheiden?
Ich glaube beides. Und zwar ist das wirklich so, dass man das Wort Mobbing sehr schnell ins Maul nimmt. Und das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch in anderen Ländern, wenn ich das irgendwie die Trainings gebe, sehe ich das immer wieder, dass die Eltern irgendwie finden, ja, ihr Kind werde gemobbt und so weiter. Mhm. Und dann wird das nicht ernst genommen. Und das ist dann sehr, sehr problematisch, dass das die Schule nicht ernst nimmt, weil sie irgendwie sagt, ja, also das ist noch kein Mobbing. Mhm. Und natürlich hat man das Kriterium bei Mobbing, dass es wiederholend ist, dass es muss dauern und so weiter. Aber was sehr wichtig ist, dass man in einem sehr, sehr frühen Stadium, eigentlich noch so in dem Explorationsstadium und nicht in dem Konsolidierungsstadium, erst dann etwas sagt und die Mikroaggressionen dann eben nicht toleriert, akzeptiert. Weil das ist so ein grünes Licht, eine Erlaubnis, dass es okay ist, dass die Aggressionen okay sind. Und so entsteht dann sehr schnell Mobbing. Und ich glaube, die Problematik ist, dass viele Schulen dann irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist noch kein Mobbing. Ja, dann müssen wir ja gar nichts machen. Aber genau das ist eine falsche Message an die Kinder, dass es erlaubt ist.
Du hast jetzt gerade schon ein paar Fehler angesprochen. Was zeigt da deine Erfahrung aus der Praxis? Hast du noch andere Beispiele, die eben dazu führen, dass man das vielleicht nicht ernst nimmt oder wo eben weitere Fehler passieren?
Also ich denke, ein Hauptfehler ist die saubere Differenzierung zwischen Mobbing und Konflikt. Und es gibt ganz viele Sachen oder ganz viele Situationen, die nach Konflikt aussehen und übergeordnet eigentlich eine Mobbing-Situation besteht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht einfach nur nach diesen 3, 4, 5 Kriterien aufschlüsselt, Situationen aufschlüsselt und sagt, oh, das ist jetzt irgendwie nicht systematisch oder nicht zielorientiert oder nicht absichtlich und so weiter, weil man das nicht immer kann sehen. Also vieles passiert ja natürlich im Verborgenen und deshalb kann es auch falsch interpretiert werden. Und was ich sehr häufig sehe, ist, dass dann die Differenzierung falsch gemacht wird zwischen Konflikt und Mobbing und das kann das Ganze massiv verschärfen. Aha. Und hauptsächlich passiert das in Situationen, wo aktive Opfer involviert sind. Wo die Situation falsch interpretiert wird, weil die aktiven, reaktiven Opfer eigentlich als problematisch gesehen werden, als Kind, wo immer wieder Konflikt haben mit anderen Kindern, wo reinginken, sich verbal wehren, andere beschimpfen und so weiter. Und man immer wieder das Gefühl hat, das Kind, das hat immer wieder Konflikt mit A und B und C und vielleicht D und holt die Kinder immer wieder ins Büro, um das mediativ zu lösen und merkt nicht, dass das Kind, das immer wieder involviert ist, eigentlich ein betroffenes Kind ist. Ein Mobbing-betroffenes Kind, das reaktiv auf die Situation reagiert. Und wenn natürlich eine Schule geht, die Kinder, die Aggressoren oder die involvierten Kinder geht befragen oder das eben konfliktanalytisch geht lösen, dann ist die Problematik die, dass die Kinder natürlich in die Abwehrhaltung gehen, in die Defensive gehen. Die werden sagen, ja nein, sie haben nichts gemacht und der andere hat angefangen und so weiter. Und die Verantwortung wird immer wieder auf das betroffene Kind geschoben. Und zwar nicht einmal nur von den Kindern. Sehr viele Lehrpersonen finden das betroffene, aktive Kind halt häufig problematisch. Andere Eltern finden das auch so. Und spannenderweise, ich habe jetzt in all diesen Jahren, wenn ich das so beobachtet habe, müssen feststellen, dass die aktiv betroffenen Kinder, die aktiven Opfer sehr häufig Kinder sind mit ADHS, aus dem ASS-Spektrum, Kinder, die Mühe haben mit der Selbstregulierung, mit den Impulskontrollen und so weiter. Und es wäre allerdings falsch zu sagen, ah ja gut, also das Kind hat irgendwie ein Regulierungsproblem, also dann schaffen wir einfach nur mit dem. Das wäre die ganze Verantwortung auf das Kind abschieben, ja, würde das bedeuten. Und das ist höchst problematisch. Das ist eine Form von Victim Blaming. Ja, und nicht Verantwortung auf Gruppen verteilen, damit das irgendwie aufgelöst wird.
Ja, du hast jetzt schon sehr ausführlich erzählt. Auf die aktiven und passiven Opfer gehen wir ja dann auch noch ein bisschen neuer ein. Etwas, was ich jetzt schon mal mitnehme, ist, dass man sehr gut unterscheidet zwischen Konflikt und Mobbing. Mich würde noch interessieren, mit einem konkreten Blick in die Schule, wie sich Mobbing dort zeigen kann und vielleicht auch welche Formen von Mobbing das es gibt.
Da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Facetten und Formen. Also unterscheidet man sicher mal das Verbale, das Physische, das Psychologische und das Digitale. Und im verbalen Bereich kann das sein, irgendwie ein Bloßstellen, ein Lächerlich machen, ein Auslachen, ein Beschimpfen, ein Drohen und so weiter. Das passiert natürlich meistens so ein bisschen im Versteckten, selten irgendwie von den Augen der Lehrperson. Physisch, da habe ich auch schon mal einen Fall gehabt, wo in meinen eigenen Klassen übrigens ein Schüler, auf dem Heimweg immer wieder da gehindert worden ist, aus dem Zug auszusteigen, also in seiner Bahnstation. Das wäre dann so ein bisschen das Physische. Und im physischen Bereich haben wir auch alles, was materiell ist, also Sachen kaputt machen, Sachen entwenden, verschwinden lassen, verstecken und so weiter. Und dann im psychischen, sozialen Bereich ist all das, was ignorieren und wie Luft behandeln und ausgrenzen und so weiter, was eher als passives Mobbing angeschaut wird, was ich nicht so als passiv empfinde, muss ich sagen. Und dann über das Digitale. Und das kann sich sehr, sehr, sehr in unterschiedlichen Settings zeigen. Und es kommt ziemlich alles vor. Also es ist nicht irgendwie etwas mehr oder weniger und vom Analogen und Digitalen etwa gleich auf.
Ja, eine Form, die du jetzt gerade erwähnt hast, eben die digital oder anders gesagt Cybermobbing. Ich habe im Vorfeld entschieden, dass ich dazu eine separate Folge mache, so dass beide Themen genug Raum bekommen. Die Folge zum Thema Cybermobbing kommt am letzten Montag im Februar mit der Ingrid Broger von Pro Juventute. Daher gehen wir auf diese Form von Mobbing heute nicht mehr konkreter ein. Mobbing ist ein Gruppenphänomen mit verschiedenen Rollen, wo du auch schon ein paar davon benannt hast. Je nach Modell werden die Rollen ein bisschen anders benannt. Wir reden heute von Opfer, Täter, Täterin, Mitläuferinnen, Mitläufer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Was gibt es bei diesen verschiedenen Rollen grundsätzlich zu beachten?
Ich denke, es ist wichtig, dass man von dem ein bisschen wegkommt, was der Allvoice in seinen ersten Schriften geschrieben hat, dass es quasi einen Opfertyp gibt und Charakteristika, dass es ein Opfer einfach ein geringes Selbstwertgefühl hat, schüch ist, nichts wird sagen und so weiter, so ein bisschen wenig resilient und der Tätertyp einfach ein aggressives Kind ist, wenig empathisch, impulsiv und so weiter. Und die Mobbingforschung zeigt in den letzten paar Jahren, dass wir wirklich davon wegkommen müssen, dass es viel mehr gruppendynamisch ist, wie das man gedacht hat. Also, dass man das auch auf der Gruppenebene muss lösen muss. Dass die Gruppe eine sehr grosse Macht hat. Und dass man von dem Bilateralen zwischen Opfer und Täter ein bisschen wegkommen muss. Und das ist ja nach wie vor so ein bisschen ein Problem in vielen Schulen, dass das zwischen Opfer und Täter dann gelöst wird. Das werden wir dann nachher später nochmal sehen. Und ich denke, dass tut das mit verursachen, dass das nach Konfliktlogik häufig gelöst wird und Gruppen nicht mit berücksichtigt wird. Und die Rollen von den Mitläuferinnen und Mitläufern und Zuschauerinnen und Zuschauern ist so dermaßen wichtig, weil sie wirklich Möglichmacherinnen sind. Ja? Also sie ermöglichen aktiv oder passiv die Situation. Und aktiv heisst, das kann ein Mitlachen sein, das kann ein Mithelfen sein, das kann ein Mitaggressiv attackieren sein, schikanieren, auslachen und so weiter. Da haben die Mitläufer Schülerinnen ganz unterschiedliche Gründe und Ziele. Es ist immer Zugehörigkeit steckt dahinter, das Zugehörigkeitsbedürfnis. Ich will auf keinen Fall ausgrenzt werden oder nicht dazugehören, also mache ich mit. Mhm. Ja, also wenn man da irgendwie an Solomon Asch-Experiment denkt, wo Menschen aus Angst, nicht dazuzugehören oder anders zu sein, plötzlich anfangen, sich konform zu verhalten und Antworten geben, wo sie genau wissen, dass die falsch sind. Das ist wirklich genau im Mobbing genau so. Mhm. Also, dass Kinder Sachen machen, die sie sonst alleine nicht machen würden, aber im Gruppenprozess, in der Gruppe, die Zugehörigkeit so dermaßen wichtig ist, die ist ja elementar. Also, evolutionstechnisch gesehen ist das überlebenswichtig. Und deshalb ist das auch so eine Schutzstrategie. Also, ich mache Sachen, die ich sonst nicht möchte, damit ich die Zugehörigkeit nicht verliere. Und das gilt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern genauso. Also auch die stillen Zuschauerinnen und Zuschauer sind, die wegschauen, die vielleicht sogar sehr befreundet sind mit dem, oder gut befreundet sind mit dem betroffenen Kind, nichts sagen. Aus Angst, sie könnten selber irgendwie dran kommen. Nicht nur. Also die Forschung zeigt heute, es ist nicht nur die Angst, dass man irgendwie selber könnte dran kommen, sondern je nachdem, wenn Gewalt normalisiert ist, kann das auch sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist nicht so schlimm. Von dem her, all die Zivilcourage-Trainings nützen herzlich wenig, wenn es von der Grunddynamik, wenn Gewalt toleriert wird und wenn das so, wenn die Lehrperson auch nichts sagt und findet, ja, das ist noch kein Mobbing.
Du hast schon erwähnt, dass es wichtig ist, dass man eben auch die Rolle der Opfer unterscheidet. Du hast schon erwähnt, es gibt aktive und passive Opfer. Was zeichnet die aus? Kannst du das noch ein bisschen vertieft erklären?
Also die passiven Opfer sind die, die man so klassisch so sich vorstellt. Das sind die Kinder, die nichts sagen, die alles in sich hinfressen, die die ganze Situation erdulden, die quasi das versuchen zu ignorieren. Das ist übrigens auch etwas, wo manchmal die Lehrpersonen oder die Erwachsenen der Kinder empfehlen. Ignorier es doch einfach. Das ist etwas vom Schlimmste, was man einem Kind sagen kann, weil man es dann nicht ernst nimmt in dieser Situation und quasi Gewalt toleriert. Ja. Und die passiven Opfer, das sind wirklich die, die sich zurückziehen, das erduldet und mit sich ausmachen und so weiter. Und die aktiven, das sind die, die reaktiv reagieren. Ja. Und die werden ganz, ganz häufig nicht erkannt. Also das ist, ich würde sagen, 80% der Fälle, die zu mir kommen, sind genau solche Fälle. Es ist nicht so, dass es 80% Mobbing-Situationen mit aktiven Opfern gibt, sondern ich würde sagen, zum grössten Teil sind das Fälle, die nicht erkannt werden von der Schule oder nicht gelöst werden können, weil sie nicht als Mobbing erkannt werden. Mhm.
Du bist jetzt auf die verschiedenen Rollen eingegangen, die bei Mobbing vorkommen. Mich würde es noch wundern, ob es Kinder gibt mit gewissen Charakterzügen, die vielleicht eher zu einer Rolle tendieren, also eher Opfer oder Täter werden. Du hast schon angesprochen, aber das sind nicht unbedingt die Ruhigen, die dann das sind und das, aber siehst du Tendenzen?
Die Frage wird mir häufig gestellt und davon kommt man ein bisschen weg. Oder die Typisierung, ist das jetzt irgendwie ein typisches Opferkind oder ist das irgendwie ein typisches Täterkind und so weiter. Es gibt übrigens eine ganz spannende Rolle, wo der Allvoice dort mal auch beschrieben hat, das sind Bully-Victims. Das sind Kinder, die in einem gewissen Setting Opfer sind, betroffen sind und dann in einem anderen Setting, wo sie sich dann überlegen fühlen, dann zu Täterkind können werden. Das kann sein mit jüngeren Kindern auf dem Pausenplatz, das können die Geschwister die daheim sein, das kann Tierquälerei sein, wie auch immer. Also dort, wo sie sich dann überlegen fühlen. Und das sind sogenannte Bully-Victims. Ist nicht das gleiche wie das Reaktive, wo wirklich das Kind sich in dieser Situation gerade wehrt, auch wenn es manchmal provozierend ist, ist es in dieser ganzen Dynamik innen reaktiv.
Bevor wir besprechen, was die Erziehungsberechtigten und die Schulen in einem Mobbingfall machen können und was auf keinen Fall, hören wir uns zuerst Kinder an. Ich habe sie gefragt, ob sie wissen, was Mobbing ist.
Ich finde, es ist Mobbing ab dem Zeitpunkt, wo sich ein Mensch so nicht mehr wohlfühlt, wenn etwas gesagt wird, wo ihn vielleicht auch verletzt oder so.
Für mich ist Mobbing, wenn mehrere auf einen gehen und ihn plagen.
Ich sage jetzt mal, wenn es über Wochen geht und es immer auf der gleich ist.
Alltägliches Mobbing, also jeden Tag ausschliessen, lästern, über einen schlecht reden oder Lügen erzählen.
Das ist so, wenn zum Beispiel 10 Schüler gegen einen gehen.
Mobbing bedeutet für mich, wenn man Angst hat, in die Schule kommen, weil andere dich abmachen.
Wenn es ungefähr so über mehrere Jahre ausgeht und so immer dieselbe Typ oder dieselbe Gruppe auf jemanden geht.
Mobbing ist, wenn ein Stärkerer jemand aussucht, der schwächer ist.
Mobbing ist für mich, wenn so ein paar Kinder so gegen einen sind. Aber Mobbing ist für mich nicht, wenn so jemand mit einem so Streit hat.
Ich bin jetzt sehr gespannt, was du zu den Aussagen sagst. Was haben die Stimmen bei dir ausgelöst?
Ich habe das sehr berührend gefunden und es war sehr vielfältig. Die einen Stimmen, die einen Kinder haben mehr davon geredet, was das mit einem macht.
Mhm.
Dass es, wenn es irgendwie verletzend ist. Die anderen sind mehr irgendwie so von der Gruppendynamik her. Also quasi das eine Kind, das gesagt hat, ja, wenn 10 Kinder auf einen loskommen. Ich finde das sehr eine interessante Aussage. Also sie haben von der Grunddynamik her sicher verstanden, was es bedeutet.
Mhm.
Was wir so als Erwachsene manchmal aus dem machen, finde ich noch entscheidend.
Mhm.
Dass man das Gefühl hat, aha, wenn ein Kind irgendwie sich verletzt fühlt, dann müssen wir jetzt einfach irgendwie an der Resilienz von dem Kind arbeiten.
Mhm.
Und das lange hinten und vorne nicht. Und das Zweite ist, also quasi so 10 Kinder auf eins, es ist selten so, dass 10 Kinder aufs Mal irgendwie auf eins losgehen. Das sind ja wirklich so Sequenzen, wo man vielleicht mal das eine Kind und mal das andere Kind, vielleicht mal 2 und so.
Mhm.
Aber es ist selten so, dass eine ganze Gruppe, dass man wirklich auch sichtbar eine ganze Gruppe sieht, wo auf eins losgeht. Es ist aber die Wiederholung, es ist die Dynamik von verschiedensten Kindern, die mal gemein sind, mal einem auslachen und so weiter. Oder? Und das macht dann schnell mal die 10, mhm. aber das ist nicht 10 aufs Mal. Also ich glaube, das ist das, was man muss verstehen.
Ja, und eben viel subtiler. Man sieht das ja dann auch nicht so. Also man stellt sich jetzt gerade vor, wie 10 auf einen losgehen oder so, aber es ist eben ja viel versteckter.
Ja, genau.
Also wir haben jetzt zusammen angeschaut vorher, was Mobbing ist. Im Alltag ist das eben nicht so einfach zu erkennen. Was für Tipps hast du für Eltern und Lehrpersonen in diesem Zusammenhang?
Dadurch, dass das etwas ist, was ja selten vor unseren Augen passiert und sehr viele Kinder keine Hilfe holen, wenn sie betroffen sind, weil sie Angst haben, dass sie Kontrolle verlieren, dass alles noch viel schlimmer wird, dass sie als Petze dastehen, dass sie vielleicht irgendwie die Eltern könnten mit Sorgen belasten, dass man ihnen sowieso nicht glaubt oder dass es eh nichts bringt. Ja, also mhm. die Gründe können vielfältig sein oder sie wollen nicht als schwach wirken oder wie auch immer. Oder Scham ist auch ein häufiges Thema. Ist es extrem wichtig, dass wir zwischen den Zielen lesen können.
Mhm.
Hat viel mit Körpersprache zu tun, Veränderungen, am Verhalten. Zuhause wird es eher irgendwie so sein, dass das Schlafverhalten sich verändert, das Essverhalten, Rückzug oder vielleicht sogar mehr Aggression gegenüber den Eltern oder den Geschwistern.
Mhm.
Es können aber auch andere Sachen sein. Also es kann Vermeidungsstrategien können sich da entwickeln, Flucht in die digitalen Medien oder immer ein Checken, was läuft da digital mhm. oder was haben sie wieder geschrieben und so weiter. Es kann so ein bisschen eine Entwicklung von einer Depression, Melancholie, gewisse Hobbys, die man gerne gemacht hat, nicht mehr machen, sich nicht mehr mit anderen treffen. Ja, diverses.
Also sehr vielfältig.
Sehr vielfältig. Ja. Also bis hin zu Einnässen, wieder Bettnässen und so weiter bei jüngeren Kindern und so weiter. Also sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man im Austausch ist, Elternhaus und Schule, weil das sind auch gewisse Sachen, die man überhaupt nicht kann beobachten in der Schule und umgekehrt auch im Klassenkontext gewisse Sachen kann beobachten, die die Eltern zuhause nicht können mhm. beobachten können. Eine Parallele, die man vielleicht irgendwie in beiden Settings kann sehen kann, ist sehr, sehr häufig der Leistungsabfall.
Und wenn man jetzt als Eltern oder auch als Lehrperson davon ausgeht, dass ein Kind gemobbt wird, also Mobbing erlebt, wie soll man auf so ein Kind zugehen?
Das finde ich eine wichtige Frage, weil ich sollte auf keinen Fall einem Kind, das nichts erzählen oder bis anhin nichts erzählt hat, sagen, du, ist alles gut oder ist etwas oder mhm. wirst du gemobbt? Also das Direkte, da macht das Kind den Laden zu und wird mhm. sagen, ja, alles gut. Ja. Und dort kann man wirklich mit Spiegeln und wieder die Verbindung aufnehmen, Kontakt aufnehmen, den Dialog offerieren. Wie, ich sehe, dass dir in letzter Zeit nicht so gut geht, wenn du darüber reden willst, ich bin da.
Mhm.
Oder mir ist aufgefallen, dass du mit diesen Kind nicht mehr abmachst. Kann das sein, dass etwas vorgefallen ist? Oder wenn du willst darüber reden, dann ich bin da. Und das ist klar, ich gehe nicht 20 Minuten später schauen, ja, und jetzt mhm. erzähl mir, oder? Das kann vielleicht zu Abend sein, dass plötzlich das Kind öffnet, wenn, genau dann, wenn es schlafen sollte. Oder 3 Tage später. Oder wenn ich mir aber wirklich ernsthaft Sorgen mache, weil ich sehe, wow, da ist wirklich etwas nicht gut, dann kann ich das auch so formulieren und sagen, ich mache mir echt Sorgen. Ich sehe, mhm. dass es dir nicht gut geht. Und schau, egal was es ist, es gibt für alles Lösungen. Ja?
Mhm.
Und was wir da miteinander besprechen, bleibt da. Und ich verspreche dir, dass ich nicht in die Schule renne und irgendwie gerade etwas unternehme.
Mhm.
Ja? Das ist auch so ein Angstfaktor, oder? Wo viele Kinder irgendwie das Gefühl haben, oh, die Eltern werden gerade sofort überreagieren und gerade etwas unternehmen. Mhm. Und das darf einfach nicht über den Kopf vom Kind passieren.
Du hast auch gesagt, dass eben sehr viele Kinder sich keine Hilfe holen. Das sind ja doch relativ viele, habe ich gelesen. 70-80%. Du hast schon ein paar Gründe genannt. Gibt es da noch weitere Sachen, die man da beachten muss? Oder warum, dass sie sich eben die Hilfe nicht holen?
Also es ist ganz entscheidend, wie wir Erwachsene eben reagieren.
Mhm.
Und es gibt wirklich Massnahmen, die das Ganze verschlimmern können. Also sei das irgendwie von älteren Seiten wie eben auch von Schulseiten. Und deshalb gibt es dann eben auch Kinder, die vermeiden, irgendetwas zu sagen, weil sie unter keinen Umständen wollen, Kontrollen noch mehr verlieren, dass es noch schlimmer wird.
Mhm.
Oder eben das Stigma Petze müssen umtragen. Das ist für die ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist wie ein Loyalitätsbruch.
Mhm. Das mit dem Petzen kann ich sehr gut nachvollziehen. Da habe ich in der Schule einmal wieder gehört, wo Kinder das, also jetzt nicht in einem Mobbingfall, aber grundsätzlich, dass wenn man ja zu der Lehrperson geht, dann ist es schnell mal Petzen. Wie würdest du jetzt Kinder aber ermutigen, dass sie vielleicht trotzdem etwas sagen oder das ansprechen, ohne dass dann eben das ihre grosse Angst ist?
Das finde ich wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil wenn man davon redet, Zivilcourage zu fördern und Kinder dann irgendwie sagen, ja, das ist eben Petzen, oder? Das will man nicht machen. Und dann höre ich auch, dass das gutes und schlechtes Petzen unterschieden wird.
Mhm.
Also für mich gibt es kein gutes oder schlechtes Petzen, so wie es auch nicht irgendwie positive oder negative Strafe gibt, sondern es ist Petzen oder jemandem helfen und Zivilcourage zeigen und den Mut fassen und jemandem helfen. Das heisst, wenn ich petze, dann tue ich jemanden in die Pfanne reinhauen, dann tue ich jemanden schwärzen, dann habe ich etwas davon. Oder? Dass ich den irgendwie schlecht mache. Wenn ich Zivilcourage zeige und wenn ich jemandem hilf, dann gehe ich entweder stehe ich zu dem Kind hin und sage, hey, du bist nicht allein.
Mhm.
Wir sind bei dir, wir sind mit dir. Oder ich habe vielleicht sogar den Mut, den anderen gegenüber zu stehen, wo etwas Fieses sagen und sagen, hey, hör auf. Oder ich gehe Hilfe holen.
Mhm.
Und das ist einfach etwas ganz, ganz anderes, wie go rätschen, petzen.
Ja, finde ich gut, dass du das jetzt so schön aufklärst. Bei Mobbingfällen von Kindern und Jugendlichen sind auch die Erwachsenen beteiligt, ohne dass sie das vielleicht möchten. Du hast das auch schon ein bisschen erwähnt. Sie können entscheidend dazu beitragen, ob ein Mobbingfall extremer wird oder kann gelöst werden. Was sollten Eltern oder die Erziehungsberechtigten auf keinen Fall machen?
Auf keinen Fall mit einem Aggressorkind oder mit einem Täterkind das lösen wollen. Also da habe ich schon verschiedene Fälle erlebt, wo Eltern das Täterkind oder die Aggressorenkinder irgendwie aufgehalten haben nach der Schule und die sind beschimpfen. Und das kann fürchterliche Reaktionen auf Elternebene auslösen, wo dann die Eltern von diesen involvierten Kind oder aggressiven Kind dann aufs Paket ruft. Und dann haben wir dann nachher die Elternkämpfe untereinander, Allianzen, die sich bilden und so weiter. Und das andere, was man auch nicht sollte, ist, dass direkt mit den, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Eltern wollen lösen. Erstens mal, weil es nicht eine bilaterale Geschichte ist. Also es ist nicht Konflikt. Also gar nicht, dass nicht mit der einen Person lösen, sondern es ist die ganze Gruppe involviert. Und wie gesagt, nicht nur die Gruppe Aggressoren oder Aggressorinnen, sondern weitergefasst. Ja? Und das heisst, es ist nicht systemisch gedacht. Und es ist, selbst wenn ich das lösungsorientiert angehe und ich mit diesen Eltern befreundet bin und denke, ja, wir reden doch im Guten und so weiter, ist das eine Form von Beschuldigung. Da erlebe ich ganz viele Eltern, die dann in die Defensive gehen und das Kind, das Täterkind, wird dann irgendwie sagen, nein, ich habe nichts gemacht. Ja, und halt eben auch in Selbstschutz gehen und sich rechtfertigen oder was auch immer. Und die Eltern von den Täterkind, die werden natürlich auch ihr Kind schützen wollen. Und das erschwert dann die Lösung von der Mobbing-Situation in der Schule sehr, weil daraus werden sehr häufig Elternallianzen gebildet und Gruppierungen und die Familie gegen die Familie. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also das erschwert massiv die Lösung von der Mobbing-Situation.
Wenn das eigene Kind wirklich vom Mobbing betroffen ist und man die Schule möchte informieren oder möchte in Austausch kommen mit der Schule, was wäre da ein wünschenswerter Weg?
Also ich denke, es ist wichtig, dass ich das nicht einfach über den Kopf hinweg vom Kind mache. Also das Kind informieren, sagen, bist du einverstanden? Wir würden da die Schule informieren und so weiter. Wenn es nicht einverstanden ist, dass man dem Kind sagt, was brauchst du, damit du dich sicher fühlst, damit man den nächsten Schritt machen könnte, weil so können wir das nicht lassen. Weil das ist eigentlich das Erlauben von Gewalt. Ja? Und dann, wenn man auf die Schule hingeht, geht es dann mehr darum, dass man sagt, schauen Sie, wir machen uns Sorgen, das und das ist vorgefallen. Vielleicht nicht mit einer fixfertigen Mobbing-Diagnose. Ja, ich glaube, das ist nicht sehr hilfreich und auch nicht beschuldigend. Da machen viele Schulen dann nachher zu, ja, und gehen in die Defensive oder in die Rechtfertigung oder was auch immer. Und ich glaube, es braucht einen Austausch, es braucht einen Dialog, es braucht ein Beobachten, vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen protokollieren, was hat man beobachtet und so weiter. Und dann eben auch die Schule fragen, wie gehen sie vor? Ja, also was läuft als nächstes? Also es geht nicht darum, dass man irgendwie haargenau wissen will, welche Schritte werden da jetzt unternommen pädagogisch, damit man das Mobbing auflöst, sondern es geht um Transparenz. Transparenz, um Klarheit, um Sicherheit. Also ein Kind, das Mobbing erlebt und wo traumaähnliche Erlebnisse hat, braucht als allererstes Sicherheit.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiss, okay, was passiert jetzt?
Wir hören uns jetzt nochmal Kind an. Da habe ich sie gefragt, ob sie schon Mobbing erlebt haben und wie sich das angefühlt hat.
Ja, ich habe Mobbing erlebt. Ja, Beleidigungen und Schlagen so.
Ja, in meiner alten Schule Rassismus. Entweder wegen der Religion oder wegen der Hautfarbe.
Ich bin schon mal gemobbt worden, aber jetzt auch nicht sehr gemobbt. Und bin halt sehr, sehr traurig gewesen. Und es hat mich halt sehr verletzt. Und die Kolleginnen von mir haben mir auch geholfen.
Es haben mich schon ein paar beleidigt, aber für mich ist es eigentlich ein Mobbing, weil ich mich selber wehren kann.
Also ich habe es noch nie erlebt, aber mal zugelegt wie jemandem. Also selber jetzt auch noch nie so wirklich erlebt, aber ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen bei anderen.
Ich habe es schon mal erlebt und es ist nicht so lustig.
Wenn man jemanden mobben tut, das ist auch sehr blöd. Und jetzt sollten nicht einfach die anderen, die neben dir sind oder so, deine Freunde einfach nur zuschauen und nichts machen. Die sollten dir helfen.
Dann wirst du auch schlecht in der Schule, wenn du die ganze Zeit gemobbt wirst. Hast Angst, zu in die Schule zu gehen, gilt auch schon zum Rausgehen.
Und man fühlt sich schlecht, wenn andere gegen dich sind und Sachen über dich erzählen, die nicht wahr sind.
Wenn du jetzt dein Kind so zulässt, was hast du jetzt wahrgenommen aus den Aussagen?
Also es war spannend, die ersten paar Aussagen. Da ist es sehr stark so ein bisschen um Beleidigungen gegangen und um Beobachten. Und dem würde ich so in dieser Form, vor allem so die ersten Kinder, die das beschrieben haben, nicht so Mobbing nennen. Das ist eine frühe Phase, wo aber definitiv etwas muss gemacht werden, damit eben nicht Mobbing entsteht.
Mhm.
Es war ganz herzlich, der eine Bub hat gesagt, ja, er hat das erlebt, aber es war nicht Mobbing, weil ich mich wehren konnte. Das habe ich eine ganz, ganz spannende Aussage gefunden, weil das haben wir ja beim aktiven Opfer. Also es wehrt sich ja und trotzdem hört es nicht auf und trotzdem wird es eben da nicht erkannt. Also das finde ich eine ganz spannende Aussage. Und die letzten paar Aussagen, wo es dann darum gegangen ist, es tut weh, man will nicht mehr in die Schule, man fühlt sich schlecht und so weiter, das zeigt schon viel mehr, was es dann mit einem kann anrichten kann. Und die Kinder, die dann sagen, es ist so schlimm, weil die Freunde, die helfen einem nicht, die schauen zu. Und das ist für die betroffenen Kinder fast noch schlimmer wie das Mobbing selber. Das ist so wirklich ein Verrat, ein Loyalitätsbruch. Man versteht nicht, wieso das Freunde, die zu einem stehen, in so einer Situation einen nicht unterstützen.
Mhm. Im letzten Teil schauen wir jetzt in die Schule und auf Prävention. Wir haben darüber geredet, was die Eltern auf keinen Fall machen sollen. Was für No-Gos gelten denn für die Schule und die Lehrpersonen?
Also da gibt es drei ganz klare No-Gos. Also mittlerweile habe ich noch ein paar andere gefunden, aber drei sind wirklich ganz, ganz wichtig. Also das Erste, was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass Mobbing nach Konfliktlogik gelöst wird.
Mhm.
Also das heisst bilateral zwischen Täter, Täterin und Opfer. Und die Gegenüberstellung ist einfach ganz, ganz problematisch. Also es kann retraumatisierend sein für das betroffene Kind. Es steht in einer sehr unangenehmen Situation, wo es sich nicht getraut, vor seinem Peiniger alles zu sagen und gegenüber sitzende Kind, das Täterkind, wo quasi als einzig Schuldiges gesehen wird, aus dem Setting, aus dem System rausgepflückt wird, wird natürlich in die Schutzmechanismen flüchten. Das sogenannte Moral Disengagement, die moralische Abkoppelung, wo das sind Schutzstrategien wie das Dementieren und Bagatellisieren und sich rechtfertigen und so weiter oder das betroffene Kind selber noch beschuldigen und so weiter. Und was dann sehr häufig aus so einer Konfrontation dann nachher passiert, ist, dass es nachher noch subtiler wird, noch schlimmer wird, dass dann die anderen sagen, ja, wieso hast du denn irgendwie etwas gesagt, bist du petzen und so weiter, warte nur.
Mhm.
Ja, du verdammte PC, jetzt kommst du erst recht dran.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr suboptimal. Das Zweite ist Strafe.
Mhm.
Dass da sehr häufig auch in Schulen nach wie vor das Hauptaggressorkind, also das Täterkind, vielleicht auch mit ein paar Mitläuferinnen und Mitläufern bestraft werden, wobei sehr häufig Strafen und Konsequenzen verwechselt werden. Also wenn ich dann irgendwie höre, dass ein Sechsklässler mobbt und dann heisst es, ja, wenn du dich irgendwie so kindergartenmäßig benimmst, dann kannst du jetzt gerade mal eine Woche in den Kindergarten oder dass die einen Kinder irgendwie den WC-Boden schrubben oder gehen fützeln auf dem Pausenplatz und so weiter, dann hat das überhaupt nichts mit ihrem Verhalten zu tun.
Mhm.
Und das ist so beschämend, beleidigend, verletzend, bloßstellend, demütigend. Aus dem heraus lernen sie definitiv keine Empathie, werden sicher nicht einsichtig sein, sondern es entstehen Rachegefühle.
Mhm.
Und es ist für das betroffene Kind sehr gefährlich.
Mhm. Ja,
deshalb sagen auch sehr viele betroffene Kinder nichts, weil sie Angst haben, dass es so eine Reaktion dann auch passiert. Und das Dritte, was ich sehr häufig erlebe, was Schulen auch machen, ist, dass sie eine Mobbing-Situation im Klassenrat besprechen.
Mhm.
Und das hat dort nichts zu suchen. Also da wird einfach das betroffene Kind in den Fokus gestellt.
Mhm.
Und die Mitläuferinnen oder Zuschauerinnen und die, die sonst so ein bisschen still sind, werden da in dem Setting ganz sicher nicht plötzlich mutig sein und sagen, ja, hey, hört auf. Die, die sowieso in die moralische Abkoppelung gehen, werden auch da ihre Gründe finden, wieso nicht. Und sie hätten doch nicht angefangen und der hätte angefangen und so weiter. Das ist definitiv nicht das Setting dafür. Also alles, was so konfrontativ in dieser Form ist, auch nicht irgendwie so, ich sage jetzt, Führerstar vor der Klasse und sagen, hey, geht gar nicht. Ja, also das bewirkt so eine moralische Abkoppelung bei diesen Kindern, die involviert sind und dann behaupten werden, sie hätten doch nichts und oder sei noch lustig gewesen.
Du arbeitest auch viel mit Lehrpersonen direkt zusammen und bist auch schon in unterschiedlichsten Schulen im In- und Ausland gewesen. Was erlebst du im Alltag mit Lehrpersonen?
Häufig komme ich zu hören über, ja, das ist ja noch kein Mobbing. Dann sage ich, ja, was ist es denn? Ja, ein Konflikt. Dann sage ich, nein. Also entweder ist es Konflikt oder es ist Mobbing. In den seltensten Fällen entsteht ein Mobbing aus einer Konfliktsituation. Also es funktioniert nicht wie die Eskalationsstufe nach Glasl, wo man sagen könnte, aha, ab Stufe 4 kommen wir so langsam ins Mobbing.
Mhm.
Sondern wir haben tatsächlich entweder eine Konfliktsituation, wo ja tatsächlich in seltenen Fällen, wenn sich das nicht löst und man tatsächlich dann irgendwie findet, ah, das ist ja so ein Doofer und dann nimmt das Zeug immer weg und so weiter. Plötzlich haben wir das in verschiedenen Settings, dass niemand mehr neben dem herhocken oder Gruppenarbeiten machen oder was auch immer. Aber in der Regel fängt Mobbing im ganz Kleinen mit Mikroaggressionen an.
Mhm.
Und das ist ganz wichtig, wenn ich das bagatellisiere oder normalisiere und finde, Kinderkram oder heute sind die Jugendlichen halt so, das ist noch kein Mobbing und ich nichts sage, dann entsteht daraus ein Mobbing.
Mhm.
Und das ist eins der Hauptprobleme, die ich in der Schule erlebe.
So Vorfälle können ja auch für Lehrpersonen sehr belastend und auch sehr zeitintensiv werden. Würdest du ihnen empfehlen, dass sie Hilfe holen?
Ja, auf jeden Fall, weil Mobbing viel, viel komplexer ist, weder dass man das annimmt. Also ich kann das nicht irgendwie einfach in die 3, 4, 5 Kriterien zurechtstutzen und sagen, haben wir die Kriterien erfüllt? Ja, nein, Mobbing. Dann kann ich irgendwie das Rezept 0815 oder nach Schema F das lösen, weil jeder Mobbingfall ist anders. Und kann so komplex sein, dass ich irgendwie die Eltern verstärkend drin habe oder strukturell in der Schule irgendwie etwas problematisch ist oder die Haltung von der Lehrperson, dass sie Vorbehalt hat gegen irgendeinen Schüler oder eben einem betroffenen Kind zum Beispiel. Das passiert übrigens sehr häufig, wenn ein aktives Opfer involviert ist, dass da Vorbehalte sind und man das Gefühl hat, ja, das Kind ist sowieso das Problem. Und in solchen Momenten sind die Verstrickungen so vielfältig und das Ganze ist multikausal und da braucht es einfach einen Blick von außen, weil man Teil ist vom Ganzen, ja, das Ganze mit ermöglicht oder vielleicht auch auf einem Auge blind und das nicht sieht. Und da braucht es einfach den Blick von außen, um das zu analysieren und voll Analyse ist einfach der Schlüssel, damit man nachher sieht, was braucht es für Lösungen oder was ist der erste Schritt und ich kann es auf keinen Fall rezeptartig lösen.
Wenn man jetzt aber externe Hilfe holt, sehr naheliegend wäre ja natürlich Schulsozialarbeit. Wie muss man das vorbereiten, jetzt auch mit den betroffenen Kindern oder Eltern, dass man das auch wieder, wie soll ich sagen, nicht falsch angeht, sondern gut in der Kommunikation?
Ich glaube, Transparenz ist wichtig, vor allem mit Familien von betroffenen Kind und dass es eine gute Koordination gibt innerhalb von der Schule, also SSA, Schulleitung, Lehrperson und so weiter. Ich werde nie irgendwie eine Fallanalyse machen mit einer Einzelperson. Da muss ich wirklich reinspüren, wo liegt das Problem. Ist es strukturell und so weiter, oder? Und das ist dann ganz entscheidend, dass man da eine saubere Analyse macht mit den entsprechenden Schlüsselpersonen und manchmal braucht es auch wirklich eine interdisziplinäre Arbeit. Dann müssen wir vielleicht jemanden von außen holen, wenn das Kind zum Beispiel in der Therapie ist oder was auch immer, dass wir da noch die Leute an den Tisch holen, die nötig sind.
Was viele jetzt sicher von dir möchten wissen, ist, wie man denn jetzt Mobbing sinnvoll bearbeitet. Du hast über all die Jahre ein Modell entwickelt mit 3 Kernpunkten. Warnen, Differenzieren und Intervention. Die ersten 2 Punkte haben wir schon besprochen, auch die Fallanalyse, die du angesprochen hast. Wie sieht denn jetzt aber die Intervention konkret aus?
Die Intervention kann sehr unterschiedlich aussehen. Also ich arbeite sehr gerne metaphorisch, das heisst indirekt. Oder ich arbeite indirekt mit einem Film, mit einem Buch, mit einer Geschichte. So wie es eben manchmal in gewissen Therapierichtungen eben auch gemacht wird, vor allem in der Gestalttherapie. Das verhindert, dass Kind in die Defensive gehen. Also die, wo halt involviert sind, dass sie dann irgendwie sagen, ja, nein, sie haben nichts gemacht und so das Ganze bagatellisieren und so weiter. Und ich arbeite nicht konfrontativ in dem Moment, sondern ich arbeite an einer Geschichte und wir lösen die Geschichte. Und dort aktiviere ich eben auch die Ressourcen aktivieren von der Klasse. Und sie ist dann so viel bereiter, das zu lösen und kann sich mit diesen Figuren identifizieren und verbinden. Niemand fühlt sich in dem Moment angegriffen. Mhm. Und gleichzeitig kann man die Empathie aktivieren. Und es ist sehr spannend, wie man dann nachher, wenn man einen ganz schönen Transfer macht auf die eigene Situation, wie man das dann kann nutzen kann, die Ressourcen, die man aktiviert haben, wie sie das dann nachher können umsetzen auf ihren eigenen Fall. Das kann man präventiv, das kann man interventionsmässig kann man nutzen. So habe ich eigentlich meine ersten Fälle so gelöst in meiner Klasse. So ist das überhaupt entstanden, die Idee. Das andere sind so Peer-Konzepte, wie zum Beispiel der No-Blame-Approach, wo man eine Unterstützergruppe organisiert und dort ist es auch ganz, ganz wichtig, auch da ist es wieder eine Haltungsfrage und es ist nicht einfach nur eine Methode, wo ich kann sagen, oh ja gut, wir bilden jetzt eine Unterstützergruppe bilden und that's it, ja? Sondern es ist sehr, sehr wichtig, was ist das Ziel, das ich mit dem habe. Ja? Also das Ziel ist dann, das betroffene Kind können wieder zu reintegrieren, Zugehörigkeit können zu stärken, Klassengemeinschaft können zu stärken und so weiter und die Kinder, die Unterstützergruppe, die zur Hälfte aus verursachenden Kind besteht und Kinder, die halt jetzt so ein bisschen mehr so ein bisschen Zuschauerkind gewesen sind, die mit dem betroffenen Kind eigentlich befreundet sind und so weiter, die sich aber nicht getraut haben, etwas zu sagen, die kommen einen klaren Auftrag über in dem Setting. In dieser Gruppenkonstellation, wo vielleicht irgendwie so aus 6 bis 8 Kind besteht, wird dann eine Helfergruppe gebildet, ja, wo das Kind unterstützt. Jetzt ist das aber so, dass das für mich eine ganz wichtige Form, dass man Kind in die Lösung involviert, in die Verantwortung hineinholt, die Situation wieder gut macht, aber nicht als Strafe. Ja? Also das ist dann wichtig, dass ich die Methode nicht als Konsequenz oder Strafe einsetze.
Also eigentlich will das dann wieder aufs Opferkind zurückfallen.
Ja, genau. Und vor allem eben auch da ist die Haltung so dermaßen wichtig. Was ist das Ziel, das ich habe, wenn ich so eine Methode einsetze? Und dass so eine Methode nicht immer funktioniert, vor allem wenn zum Beispiel Familien verstritten sind. Also dann kann ich das vergessen. Dann habe ich sehr, sehr schnell ein Telefon von irgendwie gewissen Familien, die sagen, ich will auf keinen Fall, dass mein Kind da Teil dieser Unterstützergruppe ist. Ja? Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man schaut, was können wir in welchem Fall anwenden? Müssen wir eventuell mit Vereinbarungen nach FASTA arbeiten? Weil wir da einen ganz, ganz heavy Fall haben, wo die Kinder, wo es zuerst einmal darum geht, dass die körperliche Gewalt abnimmt. Oder irgendwie so. Ja? Also, dass das wegfällt. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen wie ein Fächer an Methoden haben. Wissen, kann das sein, dass die Klasse das vertreibt, dass man konfrontativ vorgeht und mit der Klasse redet? Oder könnte da der Schuss ganz hinten rausgehen? Können wir da mit einer Helfergruppe arbeiten? Müssen wir mit einzelnen Personen arbeiten? Je nachdem, ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Analyse ergibt. Aber ich bin nicht ein Fan davon, dass wir irgendwie einfach nur mit einzelnen Kindern arbeiten. Schon gar nicht irgendwie die Gruppe Aggressorenkind, ja, verursachende Kind, geht konfrontieren und sagen, hey, was habt ihr gemacht? Und jetzt geht gar nicht. Weil dann vergisst man nämlich die Verantwortung der restlichen Kind und das ist nicht lösungsorientiert. Also die gehen dann sehr, sehr schnell in die Rechtfertigung.
Zum Schluss noch ein Blick auf die Prävention. Du hast schon ein bisschen angesprochen. Was sind da wichtige Punkte für dich?
Für mich ist es wichtig, dass man nicht einfach nur einzelne Präventionslektionen macht. Also da kann man auch gerade darauf verzichten, weil das ist absolut nicht nachhaltig. Prävention muss gelebt werden. Prävention ist etwas, wo jeden Tag reingehört, dass wenn ich irgendwie sehe, oh, da wird jemand ausgrenzt, ausgelacht und so weiter, zack, sofort aufnehmen und daraus etwas machen. Dass man nicht einfach irgendwie nur Präventionslektion von der SSA terminiert hat, die einmal im Semester kommt und dann irgendwie mit der Klasse schafft und das war's. Sondern es braucht etwas Vertieftes, etwas Gelebtes, etwas, wo Kinder sich partizipativ beteiligen an dieser Prävention. Ich habe das Gefühl, das wird aus meiner Optik viel, viel zu wenig gemacht und dann stehen sie eben auch nicht dahinter. Mhm. Also sie können sich auch nicht mit dem identifizieren, weil man ihnen quasi Empathie beibringen will, weil man ihnen Resilienz beibringen will, weil man ihnen weiss ich was beibringen will. Und das ist immer ein Beibringen, aber nicht irgendwie sie mit reinholen, mit Ideen entwickeln. Mhm.
Ich höre raus, einmal mehr die Haltung, die es braucht und die aber gelebt wird und nicht einfach nur antrainiert oder einfach nur darüber geredet wird. Was erwartest du von der Schule in diesem Punkt?
Ich glaube, Flexibilisierung, dass man da, es braucht ein Umdenken, es braucht einen Perspektivenwechsel. Ich sehe jetzt zum Beispiel in Frankreich, ist national verordnet worden, dass die Schulen irgendwie Empathiekurse machen müssen.
Mhm.
Für Kinder. Ja? Mhm. Also die Kinder haben Empathieunterricht. Das bringt nichts.
Das ist noch spannend, in Skandinavien ist das ja auch schon ein bisschen länger der Fall und die Schweiz schaut auf das und findet das jetzt doch noch vielleicht auch erstrebenswert, aber du findest jetzt...
Ja, und ich möchte aber dazu sagen, dass Skandinavien auch ein ganz anderes Schulsystem hat und das macht extrem viel. Also wenn wir könnten gerade nochmal...
nochmal Erfolg.
Erfolg anhängen zu was dann alles Mobbing begünstigt. Und Klassenführung macht sehr viel aus, oder? Und man weiss heute aus der Forschung, dass eine permissive Klassenführung und eine autoritäre Klassenführung Mobbing kann begünstigen.
Für die, die noch mehr möchten wissen, kann ich den Podcast von der Christelle empfehlen. Er heisst «Mobbing anders angehen». Zurzeit gibt es 13 Folgen und vieles von dem, was wir heute besprochen haben, erklärst du dort vertiefter. Zudem bist du an einem Buch, das bald erscheint. Ich spüre deine Leidenschaft für das Thema, dein grosses Wissen. Du hast jetzt gerade gesagt, wir könnten nochmal eine Folge machen. Vielleicht machen wir das irgendwann. Schauen wir mal, wie die Folge ankommt. Gibt es noch etwas Letztes oder einen wichtigen Tipp, den du noch gefunden hast, das habe ich jetzt noch nicht können sagen, den du noch mit auf den Weg geben willst?
Ich wünschte mir viel mehr ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Was ich bezüglich Mobbing viel erlebe, ist, dass irgendwie die Schulen auf die Eltern zielen und sagen, wenn die Eltern nicht hören oder die Eltern kommen wegen jedem Shishi und das ist nicht alles Mobbing und so weiter. Und umgekehrt die Eltern, die finden und die Schulen machen nicht und die Schulen dies. Und es ist einfach Verantwortungsdiffusion auf ganz vielen Ebenen. Also, dass man irgendwie den Ball auf die Eltern schiebt, die Eltern auf die Schulen, die Erwachsenen auf die Kinder. Das finde ich nämlich auch noch ganz spannend, dass man sehr häufig irgendwie den Kind will, irgendwie beibringen, was Empathie ist, was Zivilcourage ist und das trainieren und so weiter und nicht sieht, wow, es ist viel komplexer. Es ist multikausal. Es ist systemübergreifend. Und solange wir gegeneinander schiessen und nicht miteinander an dem Thema zusammenziehen und schauen, wie können wir das anders angehen, aus einer ganz neuen Perspektive, das anders angehen, glaube ich, wird das schwierig. Und vor allem weg von dem Symptombekämpfenden. Also es ist so nach wie vor, egal in welchen Ländern ich unterwegs bin, total symptombekämpfend, was da läuft. Und das ist einfach nicht nachhaltig.
Alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest. Und falls du einmal live bei einer Podcastaufnahme möchtest dabei sein, dann gibt es dieses Jahr gerade mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel am 12. März, dann gibt es einen Live-Podcast in Aarau zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Dort diskutiere ich zusammen mit der Margrit Stamm, dem Jörg Berger und dem Roger Stiel. Und am 8. Mai ist das Thema Inklusion im Casino zu Bern. Mehr Infos findest du bei mir auf Social Media oder in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Wie bisher ist und bleibt der Podcast unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Falls du den Podcast und meine Arbeit schätzt, kannst du mich unterstützen. Vielleicht für ein Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcastaufnahme. Auch den Link findest du in den Shownotes. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Christelle, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Oh, mein Wunsch, ich habe ganz einen Haufen Wünsche. Ich sage jetzt einfach mal, dass der Lehrplan abgespeckt wird, dass wir mehr Zeit haben fürs Menschliche und fürs Miteinander, für Beziehung, dass es partizipativer wird und mehr ein Miteinander statt ein Gegeneinander.
Christelle, danke vielmals für das informative Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke dir, Damian.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Cybermobbing mit Ingrid Broger kommt am letzten Montag im Februar. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.